Er hier und Imsen. Ment mit Mund.
Ja, Bauch raus, Brust rein ist die Devise heute. Hallo Stefan.
Hallo John.
Der Stefan ist uns zugeschaltet, direkt aus Fitznau, ein kleiner Ort in der Nähe von Luzern, wo du ja sonst deinem Tagewerk nachgehst. Heute geht es übrigens ums Kino. Wir haben jemanden hier bei uns im Podcast, der eigentlich Mr. Kino himself ist, der wirklich jeden und jede schon getroffen, gesehen, mit ihr und ihm gesprochen hat. Und jeder von euch, unseren Hörern hier bei Er hier und Ibsen, hat ja garantiert auch seinen absoluten Lieblingsfilm. Was ist es bei dir, Stefan?
Bei mir ist es John Wick.
Bei mir ist es und bleibt es auch für alle Zeiten der Herr der Ringe.
So schön, so prächtig, oh mein Schatz.
Ja, und der Mann, der sie alle schon getroffen hat, ist an seiner Blässe schnell zu erkennen. Er immer im Kino ist. Kino, ja, Insider, Kinojournalist, wie nennst du dich? Christian Aust.
Ja, hallo erstmal ihr beiden. Es ist eine große Ehre, dass ich heute überhaupt hier sein darf. Stefan, hallo und hallo John. Und vor allen Dingen ist es ja für mich völlig ungewohnt, weil normalerweise stelle ich ja die Fragen. Ne?
Ja.
Jetzt werde ich gefragt. Es ist irgendwie, ich weiß es nicht, mal sehen, wie das wird.
Ich glaube, dass du heute gefragt wirst, ist eigentlich das Ergebnis deiner wahnsinnigen Karriere, die du, wie viele Jahre machst du das jetzt schon?
Ich mache es tatsächlich schon relativ lange und dadurch habe ich natürlich die sogenannten, ich meine Stars, das ist immer so ein blödes Wort, die Schauspieler, ich sag Künstlerinnen und Künstler jetzt mal, habe ich ja immer schon ein paar Mal getroffen und da hat man dann ja irgendwie auch beim Laufe der Jahre auch so eine gewisse Beziehung dann auch miteinander. Ne?
Ja.
Wird das normal irgendwann, die Größen der Hollywood-Szene so vis-à-vis zu haben und sich mit denen zu unterhalten, als wenn es das Normalste von der Welt ist oder wird das nie normal?
Du wirst es nicht glauben, aber es ist tatsächlich so, ich stehe da jedes Mal wieder vorher und habe so ein bisschen Lampenfieber auch, weil es ist ja, du hast ja so einen bestimmten Zeitrahmen, du machst ja ein Interview, ich mach's ja nicht zum Spaß, ja. Also ich soll ja nachher irgendwo gesendet werden oder gedruckt werden oder so.
Ja.
Und dann hast du halt dieses Zeitfenster, in dem alles passieren muss. Du gehst da rein, du weißt gar nicht, wie ist der heute drauf. Ganz gefährlich ist, wenn du schon ganz viele nette Interviews mit denen gemacht hast und du denkst so, ja, ist ja Walk in the Park, ne? Also wird schon passieren von selber und dann lullt man, hat man nachher geplaudert und es ist gar nichts dabei rausgekommen. Also ich bin immer noch nervös. Ich finde es auch immer noch surreal, wenn die dann tatsächlich reinkommen, wenn du sie gerade noch auf der Leinwand gesehen hast und sie sind dann plötzlich da. Aber das Lustige ist, denen geht es nicht anders. Also ich habe mal saß mal mit Julianne Moore bei den Filmfestspielen in Cannes, da hatte sie die Tribute von Panem und dann sagte sie zu mir, du Christian, für mich ist das auch völlig surreal hier. Also guck dich mal um, diese ganzen Fotografen und ich trage ein Kleid von Chanel, was Karl Lagerfeld für mich gemacht hat und dann fahre ich wieder nach Hause und dann trage ich wieder Jeans und T-Shirt und auch von der Oscar-Verleihung hat sie gesagt, das war total surreal. Als der meinen Namen sagte, ich dachte, ich bin irgendwie in einem anderen Film. Ja, ich erlebe das gar nicht wirklich.
Und ich meine, so verrückte Leute, du sagst, du triffst ja auch wirklich viele verrückte Menschen und da fällt mir natürlich sofort Joaquin Phoenix ein, den du ja sicherlich auch in seiner Rolle als Joker interviewt hast. Ist der Typ wirklich so durchgeknallt, wie man ihn von der Leinwand kennt?
Joaquin Phoenix ist sehr impulsiv und der nimmt alles sehr genau. Also der spielt dieses Medienspiel nicht so wirklich mit im Sinne von, ich bin heute mal nett zu allen, damit mich alle nett finden und ich verkaufe hier meinen Film. Kann auch sein, dass ich hatte grandiose Interviews mit ihm, in denen er wahnsinnig viel erzählt hat. Dann hatte ich aber auch mal in New York ein Interview mit ihm, da war er gerade aufgestanden und wahrscheinlich irgendwie auch nicht ausgeschlafen und dann hat er irgendwas falsch verstanden und wollte aufstehen und wieder weggehen und dann muss man aber sagen, so hier jetzt ruhig Brauner, ja, also so, ich habe das gar nicht gemeint und dann kriegt er sich auch wieder ein. Aber der ist schon sehr impulsiv und der kann auch sowas Furchteinflößendes haben im Sinne von, die Lunte glimmt, ja. Wann explodiert er so ungefähr? Ne? So.
Du hast ja einen Podcast, die Astor Interview Lounge, der Star Talk mit deiner Frau Bettina. Und hört da mal rein, Astor Interview Lounge. Zum Beispiel hattest du Patrick Winchewski, die Stimme, die deutsche Stimme von Tom Cruise.
Bei mir ist es ein bisschen anders. Meine Stimme ist eher so ein bisschen Chamäleon-like. Die erkennt man nicht sofort, die nimmt man nicht sofort wahr. Ein Umstand, der mir gerade recht ist. Das heißt, ich mache gar nichts, sondern ich höre und gebe wieder. Das ist alles. Deshalb fällt es mir dann manchmal auch oft schwer, Tom Cruise zu imitieren oder Hugh Grant zu imitieren, weil ich reagiere nur auf das, was ich sehe und höre und gebe es weiter.
Ja, in eurem Podcast holt ihr natürlich auch jede Menge raus aus den Stars und Synchronsprecherinnen und Sprecher, ne?
Ja, wir haben das so ein bisschen das Format erweitert. Wir haben gesagt, klar, es gibt die Stars, die jeder kennt, aber die Stars, die Menschen, die den Stars ihre deutsche Stimme leihen, das sind ja auch Stars, weil die kennt jeder, die hat jeder gehört und ohne die könnten wir jetzt, wenn wir nicht Native Speaker wären, könnten wir unsere Lieblinge im Kino ja gar nicht verstehen und deswegen haben wir gesagt, ein Synchronsprecher ist eindeutig ein Star und wenn jemand Tom Cruise oder Brad Pitt spricht, mein Gott, also der muss doch dringend mal befragt werden.
Wir haben ein Konzept, der Stefan und ich, das ist erschreckend schlicht. Wir beginnen Sätze und unser Gast beendet die Sätze. Ihr habt sicherlich schon öfter mal bei RH und Imsen reingehört. Vielen Dank dafür, denn wir hatten ja auch schon großartige Menschen wie Sebastian Fitzek, Jürgen Vogel jetzt gerade, Cornelia Poletto, also es geht wirklich bunt gemischt und Christian, mit Brad Pitt hier in Ocean's 11.
Du willst dein Casino ausräumen. Drei Casinos.
Mit Brad Pitt verbindest du?
Mit Brad Pitt verbinde ich eine sehr seltsame Begegnung, die wir hatten nach einem Interview in New York. Ich hatte mit ihm gesprochen und danach, naja, man trinkt ja mal vorher viel Wasser, ne? Du weißt ja, man ist ja so, ich habe ja gesagt, ich bin so ein bisschen nervös, dann kippt man so alles in sich rein, danach ist der Druck auf der Blase groß, man geht auf Toilette und was soll ich sagen, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber wir Männer stehen ja immer ich finde die Situation so bizarr, an diesem Pinkelbecken, ja? Ja, und dann steht man da und starrt auf diese Fugen zwischen den Kacheln, versucht sich zu konzentrieren, plötzlich steht jemand neben mir und sagt so, hey und so, und ich drehe mich zur Seite und dann steht da Brad Pitt. Direkt neben mir.
Brad Pitt sozusagen.
Ja, genau. Und ich war sehr irritiert. Und ich kann sowieso schon immer nicht so gut Wasser lassen da in diesen Stehbecken, wenn jemand neben mir steht. Aber wenn Brad Pitt neben dir steht, dann geht das natürlich gar nicht. Ne? Und das Witzige ist, danach, wenn ich die Geschichte erzählt habe, haben mich alle, kein Mann, alle Frauen haben mich gefragt. Und?
Pünktchen.
Punkt. Als ob ich in dem Moment da tatsächlich, ich habe natürlich nicht hingeguckt, also deswegen kann ich leider nichts darüber berichten, aber ich fand das schon, die Reaktion finde ich schon sehr interessant.
Ja, Christian, mit Sir Anthony Hopkins, hier aus Schweigen der Lämmer.
Was denken Sie, wieso zieht er denen wohl die Haut ab?
Hattest du folgendes Erlebnis?
Das passt ganz gut zu dem O-Ton, der gerade gespielt wurde, weil Anthony Hopkins hatte so eine Phase, in der er überhaupt keine Lust hatte auf Journalisten, auf Interviews. Er war immer mies gelaunt. Er konnte auch so ein bisschen fies sein in Interviews. Also ich habe mal Kolleginnen gesehen, die rausgingen und da hat er dann gesagt, so Mensch, Sie sprechen ja gar nicht richtig Englisch. Warum sind Sie überhaupt hierher geschickt worden? Also schon so ein bisschen, und da bin ich rein. Oh. War in Venedig auf den Filmfest spielen und ich dachte so, oh Gott, Anthony Hopkins. Und es ist ja so ein bisschen immer, als ob Hannibal Lecter dich anguckt. Und dann haben wir einen ganz tolles Gespräch gehabt. Er war wie verwandelt. Ich glaube, er hatte gerade seine neue Frau auch entweder geheiratet oder kennengelernt. Ich weiß es nicht. Er hat auch über die Liebe gesprochen und über seine Probleme mit Alkohol. Und dann am Ende sagte er, ich sag das jetzt nicht, ich sag's jetzt auf Deutsch, weil er hat es natürlich nicht auf Deutsch gesagt. Er sagte, are you satisfied oder irgendwie sowas. Bist du zufrieden? Und ich so, nee, ich hätte noch stundenlang weiter mit Ihnen reden können, Sir Anthony. Und er so, ja, ist ja halt so ein Festival und die Zeit ist begrenzt. Naja, ich gehe raus aus dem Hotel und dann rennt plötzlich sein Betreuer hinter mir her und sagt so, Christian, ich weiß nicht, was los ist, aber er hat gesagt, also wenn du Zeit hast, kommst du heute Abend nochmal wieder, also wenn alle Interviews durch sind, so um 18 Uhr und dann gibt er dir nochmal eine Stunde, ja. Boah. Und ich dachte auch so, wow. Und das passierte dann auch tatsächlich. Also das sind ja zwei Sachen immer so, das Versprechen und die Termine, die sie dann vielleicht haben, leichtfertige Versprechungen, die ein Star dann so macht. Nee, und dann war seine Frau sogar dabei und wir haben noch eine Stunde sehr, sehr schön gesprochen und das ist auch so ein bisschen, ich sag mal so, diese Publicisten, diese Pressemenschen, die haben ja schon alles gesehen, ne? Also die haben wirklich schon alles erlebt und die sind nicht so leicht zu beeindrucken, aber das war wurde zur Legende. Also wenn ich irgendwo dann hinkam, hieß es immer, ja, der Mann, der dem Anthony Hopkins noch die extra Stunde gegeben hat. Und darauf war ich auch schon so ein bisschen stolz, muss ich sagen, weil das ist was Besonderes, weil Anthony Hopkins, der muss das nicht machen.
Nee, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Anthony Hopkins das selber als sehr angenehm empfunden hat, mit dir zu sprechen, so wie der Stefan und ich gerade mit dir sprechen dürfen. Und du hast ja so eine sehr sympathische Art und ich glaube, dass das dazu beiträgt. Du bist niemand, der so Fragen abarbeitet, sondern du hörst ja auch zu und ich glaube, das war vielleicht so der Auslöser. Bei ihm auch, dass er gemerkt hat, da ist ein Mensch und der interessiert sich auch für mich, nicht nur für die Rolle.
Ja, es ist so ein bisschen, ich finde, man kann es nicht erzwingen. Also man muss auch so ein bisschen so ein Gespür haben für die Situation und für, ich komme hier rein Und das finde ich auch nach wie vor spannend. Du kommst rein und du weißt nicht, was passiert, wie ist der drauf? Und man muss so in den ersten Sekunden, Minuten irgendwie so ausloten und man kann Brücken bauen, sage ich mal, bei den Fragen. Also man, und der Star kann dann drüber gehen. Oder er sagt, nee, heute verweigere ich das Hindernis und man darf es eben nicht erzwingen. Und ich glaube, da kann man oft sehr viel bessere Ergebnisse erzielen, als wenn man mit so einer Agenda reingeht und sagt, der muss aber heute über seine Scheidung sprechen oder weiß der Geier, was gerade irgendwie interessant ist.
Ja. Ne? So. Wir haben vorhin gehört, am Anfang unseres Podcasts, er hier und Imsen, was hoffentlich auch bald mal verfilmt wird, ne, mit Brad Pitt und George Clooney in der Titelrolle. Wäre super. Ja. Wir haben gehört vom Stefan, dass Keanu Reeves mit John Wick, einer deiner absoluten Lieblingsfilme, Stefan. Wir hören noch mal ganz kurz rein.
Der Hund war das letzte Geschenk meiner verstorbenen Frau.
Ja, Christian, mit Keanu Reeves, also John Wick und vielen anderen tollen Rollen verbindest du?
Mit Keanu Reeves verbinde ich einen reparierten Schuh. Und zwar war das bei den Interviews für Matrix, ich glaube aber Teil 3 schon. Und da muss er sich vorstellen, diese ganzen Interviews, die finden ja immer so in so wahnsinnig luxuriösen Umgebungen statt. Ja, also so 5-Sterne-Hotels, alles sehr edel und so. Und Keanu Reeves kam dann, ich musste dreimal hingucken, mit einem Schuh, der, also er hatte natürlich 2 Schuhe an, aber einer von den beiden Schuhen, das wäre jetzt schön gewesen. Er kam nur mit einem Schuh und er war auf dem anderen Schuh.
Der war noch kaputt.
Der war barfuß
gespielt.
Nein, und der zweite Schuh war tatsächlich ganz fett mit so Pakettape umwickelt, ja. Also die Sohle löste sich und Keanu Reeves hatte halt seinen Schuh mit Pakettape umwickelt und trug sowieso also irgendwie so eine ganz abgeranzte Wollmütze und das ist typisch Keanu Reeves, denn das ist ihm alles völlig egal. Also er kommt da hin und dann sagt er ja, okay, dann habe ich halt einen getapten Schuh. Also ich das Spiel, den Teil des Spiels spiele ich nicht mit. Und ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass er sehr früh sehr viele Schicksalsschläge in seinem Leben auch erlebt hat, sehr früh mit dem Thema Tod auch konfrontiert war. Und glaube ich, so eine ganz andere Werteskala hat. Also der sagt nicht, ich muss nicht mit den Armani-Schuhen hier auflaufen, sondern ich bleibe authentisch, weil es ist mir nicht wichtig.
Ja. Stefan, du hast jetzt einen meiner absoluten Lieblingsschauspieler aus meinem absoluten Lieblingsfilm.
Lieber Christian, mit Viggo Mortensen, dem Aragorn aus dem Herr der Ringe.
Jeden Tag langt Frodo tiefer nach Mordor.
Da hättest du nie gedacht, dass Folgendes passiert.
Ich muss dazu sagen, die Herr der Ringe Geschichte, das ist was ganz Besonderes gewesen, weil wir haben die alle schon getroffen, bevor die Filme überhaupt in den Kinos waren, das erste Mal bei den Filmfestspielen in Cannes. Und da hatten sie oben oberhalb von Cannes stehen ja diese ganzen Luxusvillen, das nennt sich Super Cannes, also sagen die Franzosen, Super Cannes.
Natürlich.
Weil es eben so super ist.
Ja, natürlich.
Und da hatten sie dann ganz aufwendig, sie hatten das Auenland irgendwie nachgebaut für Hunderttausende von Francs damals. Ich weiß nicht, gab es da schon den Euro? Ich glaube ja. Wie auch immer. Und da haben wir die alle zum erstmal getroffen, Orlando Bloom und Viggo Mortensen, und die waren ja damals noch gar nicht bekannt. Und wir haben so die ersten Interviews gemacht.
Andy Serkis, ne? Der
genau. Natürlich. Und dann Peter Jackson war natürlich auch dabei, den kannte man natürlich. Und, und dann fanden eben, die Filme wurden ja immer so um die Weihnachtszeit veröffentlicht, und dann fanden die Interviews immer in New York statt. Das war wie so eine 5. Jahreszeit, flog man halt nach New York und traf dann die Herr der Ringe Leute und machte so die Interviews, und wir waren dann irgendwie alle relativ eng. Also ich war Pizza essen mit den Hobbits, so mit Elijah Wood und den ganzen anderen Leuten, und die sagten immer, was habt ihr heute Abend vor? Ja, wir wollen doch ein Pizza essen und so. Und dann ich glaube, das war das letzte, zum dritten Teil kam ich an abends, war sehr müde, jeder, der einen Langstreckenflug hinter sich hat, weiß ja, Jetlag und so, und dann rief mich eine dänische Kollegin an, Tina, eine gute Freundin, und sagte, du, wollen wir noch ausgehen? Und ich so, nee, bitte nicht. Und sie meinte, ja doch, lass uns mal machen, lohnt sich, komm mal runter in die Bar. Und dann saß sie da und neben ihr saß ein Typ, der sah aus, von Weitem dachte ich, wie Viggo Mortensen. Und dachte ich, wie seltsam, das kann ja eigentlich nicht sein. Ne? So gehe ich da hin. Und es war, wie sich herausstellte, tatsächlich Viggo Mortensen. Ja, hallo und so, ja, wir gehen jetzt noch in den Club, wir gehen noch tanzen. Hast du nicht Lust, tanzen zu gehen? Ja, ich so, okay. Und dann sagte er, ja, wir warten noch auf Lars. Und das R würde so schon gerollt, Skandinavisch, auf Lars. Und ich so, welchen Lars? Und wie sich herausstellte, war es Lars Ulrich, der Drummer von Metallica, der zufällig auch in der Stadt war. Ich dachte, ja, klar. Und dann sind wir alle in ein Taxi gesprungen und nach Downtown Manhattan gefahren in einen Club. Und es war allerdings auch, ich sage ja, die Überschrift ist oft surreal, insofern, weil wir bekamen dann natürlich, wie es so ist, wenn die VIPs kommen, so einen Tisch zugewiesen und das wurde abgesperrt mit so einer Kordel und alle hübschen Frauen in diesem Laden tanzten natürlich vor unserem Tisch. Weil sie natürlich Viggo Mortensen oder Lars Ulrich kennenlernen wollen. Ja, und das war sehr...
Und dann aus, nicht zu vergessen.
Ja, ja, klar.
Naja, die
und,
haben
und nee, ich glaube, Tina war eigentlich vielleicht das Objekt der Begierde, wer weiß, meine Kollegin. Ne?
Aber wenn einem das mal einer vor einem Jahr gesagt hätte, ne, bevor das stattfindet, du wirst noch mit Lars Ulrich und mit Viggo Mortensen, dem Aragorn aus der Herr der Ringe und dem Schlagzeuger von Metallica essen gehen im Club und abtanzen. So gesagt, hier, super, klingt komisch, wie viele Pilze habt ihr geraucht?
Ja, ja, ja.
Aber Wahnsinn.
Aber Viggo Mortensen ist auch so ein Typ, der im Laufe der Jahre, also ich habe ihn ja, treffe ihn ja immer wieder und der auch so völlig, an dem das alles irgendwie abgeperlt ist, so dieser ganze Ruhm und alles und das letzte Mal hat er mir noch gesagt, du warte mal in der Lobby, ich habe noch so ein Buch für dich und da hat er mir so ein, tatsächlich, also ein Pferde, er fotografiert ja auch und da hat er mir so ein Pferdebildband, hat er noch extra aus seinem Hotelzimmer runtergeholt und hat ihn mir geschenkt. Steht bei mir zu Hause. Ich habe leider vergessen, es mir signieren zu lassen, aber naja.
Aber es ist gut, dass wir über Pferde sprechen. Ihr seid immer noch bei Erhi und Imsen, eurem Podcast mit John Mendt und Stefan Mundt, der uns immer noch zugeschaltet ist aus der Schweiz.
Immer noch ist er da.
Jeder von euch, der uns jetzt zuhört und die uns jetzt zuhört, hat ja so die absolute Lieblingsserie. Ich habe kurz überlegt, natürlich gehört Breaking Bad dazu. Aber ich muss das jetzt wirklich ergänzen. Ich liebe und meine Frau auch. Wir lieben Yellowstone. Hauptdarsteller John Dutton ist Kevin Costner.
Wir haben vergessen, wer im Tal das Sagen hat.
Ja, das haben sie vergessen, wer im Tal das Sagen hat. Und deswegen wird es mal deutlich. Mit den Duttons. Christian, Kevin Costner, der ist so nett, dass...
Der ist so nett, dass er, ja, also er hat mich ja nicht persönlich auf seine Ranch eingeladen. Also das war natürlich, das wäre jetzt natürlich Quatsch. Das war also natürlich ein Pressetermin für einen neuen Film. Aber ich durfte nach Aspen, Colorado fliegen von Los Angeles damals, wo ich noch einen anderen Termin hatte und Kevin Costner auf seiner Costner Ranch besuchen. Und das war ein Erlebnis, was ich auch nie vergessen werde. Also einmal, weil der Flug dahin schon so skurril war. Es war so eine Airline, von der ich noch nie irgendwas gehört hatte. Und
auch hinterher nicht.
Die Stewardessen sahen aus wie aus den 70er, aus einem Film aus den 70er Jahren und servierten die ganze Zeit Whisky. Der wurde auch reichlich getrunken, weil wir viele Turbulenzen hatten. Und dann kam ich da an auf der Ranch, die übrigens so ein bisschen aussieht wie die Yellowstone Ranch. Also sehr schön gelegen, aber so total mit so einem See und also ganz großartig. Und dann dachte ich, na, wie wird das jetzt wohl werden? Also dann wird mich wahrscheinlich irgendein Pressemensch in Empfang nehmen und mich zu Kevin Costner führen, der da irgendwie in einem Raum sitzt und auf mich wartet. Aber nein, Kevin Costner kam auf seinem Quad angefahren und hinten drauf saß ein Labrador. Also Kevin Costner hat immer Labradore, glaube ich, und sein Lieblingshund. Und es war sehr persönlich. Also wir saßen dann zusammen am See, wir haben gesprochen, schönes Gespräch und dann konnten wir uns nachher, konnte ich mir die Ranch noch angucken. Also alle Türen standen offen, seine damalige Frau war in der Küche. Das Baby stand auf dem Küchentisch. Also es war auch das wieder sehr, sehr eigenartig, aber ganz toll. Und Kevin Costner ist ja auch jemand, der alles tut für seine Filme. Also jetzt auch das letzte Mal Horizon,
ja,
habe ich ihn das letzte Mal gesprochen. Ein Projekt, was eigentlich schon von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Aber er hat gesagt, nein, ich glaube dran, ich mache es, einen altmodischen Western, drei Stunden lang und in mehreren Teilen auch noch. Und er hat sein persönliches Vermögen dafür riskiert und hat Interviews gegeben bis zum geht nicht mehr. Und ja, das, also diesen Besuch da in Aspen, Colorado, einem Ort, der eigentlich nur aus Blockhütten besteht und der Costner Ranch, den werde ich auf jeden Fall nicht vergessen.
Ja, es gibt ja nicht nur englischsprachige Künstler und Schauspieler, sondern auch in Deutschland haben wir, glaube ich, einige sehr, sehr gute Schauspieler, die uns auch schon herzhaft zum Lachen gebracht haben. Da denke ich zum Beispiel an den Elias Mbarek, bekannt unter anderem aus Fuck You Goethe.
Mein Beileid. Wegen dem Lehrerplan. Können wir uns da mal treffen, ein bisschen austauschen und so?
Ja, also ich habe herzhaft gelacht und Elias Mbarek, bekannt eben aus Fuck You Goethe, ist in echt
ein ganz sympathischer, ich weiß, das wollt ihr jetzt nicht hören. Es ist einer der nettesten, die ich bisher getroffen habe.
Ist er noch netter als Kevin Costner?
Ja, das kann man ja nicht vergleichen. Also er ist noch netter als Kevin Costner. Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Ich würde sagen, sie sind gleich nett. Er redet auch so von der Leber weg und was er denkt. Also sehr unkontrolliert. Also unkontrolliert im Sinne von nicht so PR-mäßig. Und es war immer sehr schöne Begegnung mit ihm, finde ich.
Mhm. Christian, ein Satz, den du von mir nicht hören möchtest, ist dieser hier.
Ich bin dein Vater.
Ja. Aber du hast natürlich auch mit George Lucas, Mr. Star Wars himself, deine Erfahrung gemacht.
Ja, ich war für einen Star Wars Teil war ich tatsächlich in San Francisco auf der Skywalker Ranch.
Boah, bitte.
Und da haben sie den Film gezeigt in George Lucas persönlichem, naja, persönliches Kino, also das, was eben zur Skywalker Ranch gehört, da wo die alle arbeiten. Und er saß mit uns im Kino. Ich war ja legendär. Was, mehr geht ja eigentlich gar nicht. Und lustig fand ich, dass am Eingang zum Kino standen tatsächlich, ich hoffe, es waren die Originalfiguren C3PO und R2D2. Und ja, also und das war aber so, was ich ganz interessant fand, war, da wird ja gearbeitet, aber es fühlte sich gar nicht so an. Also die ganze Skywalker Ranch ist irgendwie so aufgebaut, dass man immer nur in die Natur guckt. Und aber es war vielleicht auch typisch amerikanisch, so Silicon Valley-mäßig. Es gab dann so einen Burgerladen und so ein Gym und so. Und,
das ist ja geil.
Und George Lucas ist so ein ganz bescheidener, der könnte ja sagen so, hey, ich habe Star Wars erfunden. Ja, yes. Also ich bin irgendwie der geile Typ. Aber auch so ein ganz bescheidener Typ, der sich eigentlich hauptsächlich auf seine Arbeit konzentriert und wirklich für die Sache brennt.
Ja, wer ist denn jetzt ein Netter? Elias Zembare, Kevin Costner oder George Lucas? Es häuft sich so langsam, ne?
Ja, ich warte noch auf die Frage, wer ist denn nicht nett? Also wer ist?
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Tatsächlich, hattest du einen Gast im Interview, ich weiß ja nicht, ob du jetzt einen Namen nennen darfst oder möchtest, wo du sagst, einmal und nie wieder.
Ja, ja, man muss sie kommen ja immer wieder. Es ist ja wie die Jahreszeiten, ja. Also ich hatte mit Heinz Hönig, weil wir gerade bei den Deutschen sind, hatte ich mal ein Interview, obwohl ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch Interview nennen kann. Das war ganz skurril. Er war gerade aufgestanden, war super schlecht gelaunt, kam rein und sagte irgendwie so: Ah ja, Mensch, hier alles blöd und diese ganzen Interviews und so. Und ich habe dann irgendwann habe ich gesagt, ja, warum, Heinz, machen Sie da nicht irgendwas anderes, ja? Denn wenn das hier alles zu blöd ist, ja?
Ja.
Und dann fing der an, mich anzuschreien, 10 Minuten lang. Also eine Tirade.
Wie unangenehm.
Und ich war, in den ersten 2 Minuten hatte ich noch richtig, also stellten sich mir so die Nackenhaare auf. Es ist ja so der Fluchtinstinkt, der dann so einsetzt. Nach 3 Minuten dachte ich aber so, geil, hab mein Mikrofon hingehalten und es wurde damals bei Radio Hamburg auch lang gesendet. Also alle waren ganz begeistert. Und ja, und dann in eine Sache hast du mich ja mal reingeritten, John. Das war, kann ich auch mal erzählen.
Ah, ich ahne was. Ich muss mal kurz raus.
Stichwort Till Schweiger. Und zwar hatten wir hier Till Schweiger zu Gast bei Radio Hamburg. Ja. Und John meinte, es sei eine wahnsinnig witzige Idee, ihm vorzuspielen, wie ich seinen Film, mit welcher Note ich den, also ich wollte gerade sagen zensiert, also welche Note ich dem gegeben habe. Und ich hatte damals, glaube ich, gesagt, naja, also für alle Fans ist es 3 und für den Rest der Welt, glaube ich, 6 oder so. Und ich musste danach, und Till Schweiger ist wahnsinnig sensibel und feinfühlig, sage ich mal, also wenn es um seine Filme geht, kann er, also egal. Und ich musste danach mit Till Schweiger einen kompletten Podcast aufzeichnen. Und Till war so sauer. Aber immerhin ist er noch mit mir ins Studio gegangen und hat den Podcast aufgezeichnet. Und es war sehr gut, weil wir haben diese schlechte Stimmung, also diese Auseinandersetzung, haben wir mit in dieses Gespräch genommen. Es war einer der meistgehörten Podcasts auch zu der Zeit damals.
Ja, klar.
Und am Ende haben wir uns dann auch wieder vertragen, ja. Aber ja, das und wer auch schwierig ist, ist tatsächlich Russell Crowe.
Oh, der Gladiator.
Der auch so eigentlich gar keine Lust auf Presse hat und der so ein bisschen, also auch so macho-mäßig, weißt du, du kommst rein und der schubst dich erstmal so ein bisschen. Also jetzt nicht physisch, sondern erstmal so, der ist so ein Bully, weißt du, so.
Ja.
Der macht dich, der provoziert dich. Und wenn du dich provozieren lässt, dann hast du verloren. Aber wenn du dann gegenhältst und mal zurückschubst, ne, dann kommen ganz tolle Sachen am Ende dabei raus. Aber der ist auch nicht ganz einfach.
Aber wer traut sich, Russell Crowe zu schubsen?
Ja, ja.
Boah, also da musst du auch erstmal, die Schwelle musst du erstmal nehmen, ne?
Ja, ja. Man muss ein bisschen Widerworte leisten. Und das fällt dann gut. Ne?
Wenn du das nächste Mal in ein Interview mit Russell Crowe gehst, dann weißt du ja, wie du reagieren musst, wenn er wieder mal in dieser Laune ist. Aber als Greenhorn, wenn du das alles das erste Mal machst, ja, da brauchst du schon ein dickes Fell, um dich wieder ins nächste Interview zu setzen.
Ja, da hast du wirklich die Hosen voll. Das ist einfach so. Ne?
Ja.
Du hast ja wirklich die großen Namen gehabt, Christian, und du hast auch noch viele große Namen vor dir, weil du machst es einfach super und man hört dir auch so gerne zu. Du gibst ja auch Filmtipps, Serientipps. Was lohnt sich nicht? Ich sage jetzt einfach mal ein paar kurze Namen und vielleicht hast du eine Story dazu, wo du sagst, unbedingt, wer auf keinen Fall fehlen darf in diesem Podcast, er hier und Imsen, ist natürlich Johnny Depp.
Johnny Depp, ja klar. Also Johnny Depp ja in den vergangenen Jahren tragisch irgendwie... Wie soll ich das sagen? Also er hat ja mit dem Hintern eingerissen sozusagen, was er sich alles aufgebaut hat. Ja. Jeder kennt ja die Geschichten. Aber ich habe ihn eigentlich immer als sehr... Ich habe auch Pressekonferenzen mit ihm moderiert. Er hat mich nachher umarmt und sich ganz herzlich bedankt. Er hat immer, wenn er mich irgendwo gesehen hat, ist er nochmal persönlich gekommen und hat gesagt, Mensch, toll, dass du da bist und so. Also ich habe eigentlich immer gute Erfahrungen mit ihm gemacht. Ich habe aber eine schöne Geschichte mit Johnny Depp und Christian Bale und das zeigt so wie...
Batman, sag ich mal. Ne?
Batman, genau. Und die haben ja einen Film zusammen gemacht und es zeigt so, dass es in Hollywood immer diese zwei Welten auch gibt. Wir hatten dann Interviews im Four Seasons Beverly Hills, genau. Und die Interviews waren vorbei und Johnny Depp zog ab mit seiner riesen Entourage, irgendwie 1000 Leute und Limousine und so. Und ich wartete auch noch auf meinen, ich hatte einen Leihwagen, hat man ja immer da in Los Angeles, ohne Leihwagen geht ja gar nichts. Und neben mir stand so ein Typ, aß irgendwie einen Apfel und hatte so ein halbes Gatorade in der Hand. Dann fuhr die Wagen, wenn er ja mal aus der Garage dann rausgefahren ist, so ein völlig verrosteter Pickup-Truck. Und dann sagte jemand, ja, hier ist Ihr Wagen, Mr. Bale.
Was?
Und dann drehte ich mich um, was ist Christian Bale, der mit seinem eigenen verrosteten Wagen gekommen war und der auch eben ganz bescheiden da irgendwo in den Hills lebt und, glaube ich, auch viel Geld spendet. Und ja, das ist so, die zwei äußeren Pole des Hollywood-Universums, glaube ich. Christian Bale oder eben auch Keanu Reeves und Johnny Depp zu der Zeit.
Wollte gerade sagen, da hast du dann einen Christian Bale mit so einem runtergerockten Pickup und dann steigt Keanu Reeves nur mit einem kaputten Schuh noch damit ein und dann denkt man, das sind aber welche Weltstars, die kennt ja wirklich jeder auf der ganzen Welt und das sind so herrlich normale Menschen irgendwie.
Ja, das ist auch mal wieder ganz erfrischend, das stimmt.
Ja.
Ich könnte mir halt auch gut vorstellen, dass aber genau auch diese beiden Charaktere, die eigentlich eher so normal leben, die sind, die noch am meisten Ruhe genießen, weil sie vielleicht auch gar nicht so auffallen. Also die könnten neben mir stehen an der Ampel und mit mir gemeinsam auf die Grünphase warten. Ich würde doch nicht registrieren, dass da ein Keanu Reeves oder Christian Bale neben mir steht, weil es ist einfach nicht wirklich, dass die neben mir stehen.
Ich glaube, wenn du nicht auffallen willst, dann sieht dich auch keiner. Also wenn du natürlich mit 10 Leuten um dich rum da auftauchst und dann kannst du noch so viele Sonnenbrillen und Caps tragen. und Leonardo DiCaprio ist ja mittlerweile in seiner Michael-Jackson-Phase, glaube ich, irgendwie angekommen. Der trägt ja jetzt auch so einen Mundschutz immer. Also um einfach sein Gesicht nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen zu müssen. Und das sind natürlich so, wenn man in der Phase angekommen ist, dann wird es, glaube ich, wirklich schwierig.
Ich habe mal Dieter Bohlen am Flughafen hier in Hamburg getroffen und der wollte wohl auffallen, weil er war der Einzige, der vor der Sicherheitskontrolle eine Sonnenbrille getragen hat, ein Cappy, natürlich Camp David und Mundschutz. Also der hat wirklich jeder angeguckt, der wollte nach Mallorca natürlich, ja. Ne, da wo er ja so oft ist. Aber wir kennen ihn ja auch ein bisschen, habe ich so gesagt, Dieter, also wenn du nicht auffallen willst, ist das genau der falsche Weg. Und dann habe ich doch lieber so einen Christian Bale neben mir mit so einer Gatorade und einem Apfel in der Hand. Ne?
Ja, also der Apfel ist, glaube ich, die beste Tarnung. Leute, wenn ihr nicht auffallen wollt, habt ihr mal einen Apfel dabei.
Ist Apfel.
Ja. Aber Apfel ist das Stichwort im Kino, Christian. Popcorn oder Nachos?
Weder noch. Ich bin der Softdrink-Typ und ich esse dann danach.
Dein absoluter Lieblingsfilm aller Zeiten ist?
Jetzt gehe ich sehr weit zurück. Den werden die meisten von euch nicht kennen, aber gerade deswegen ist es ja interessant.
Unbedingt.
Weil die offensichtlichen, die kennt ja schon jeder. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten ist tatsächlich Rocco und seine Brüder mit Alain Delon. Von Visconti, so ein Schwarz-Weiß-Film, 3 Stunden lang, genial. Also viele Filmemacher sagen auch, ich weiß, dass Fatih Akin zum Beispiel, der Hamburger Regisseur, sagt auch immer Rocco und seine Brüder, sein Lieblingsfilm. Das ist wirklich ein Tipp. Guckt euch den Film mal an. Genial. Und der junge Alain Delon als Boxer, anbetungswürdig.
Rocco und seine Brüder. Klingt großartig. Haben wir gespeichert. Ihr, unsere Hörer bei Erhi und Imsen natürlich auch. Und noch einmal zum Menschen, Christian Aust, mit deiner Fahrradprüfung verbindest du.
Wo hast du das denn her, John? Ja. Meine Fahrradprüfung, das war traumatisch. Aus vielen Gründen. Und zwar, ich glaube, meine Familiengeschichte, ich gebe euch jetzt auch mal eine persönliche Geschichte. Meine Eltern haben sich ja sehr früh scheiden lassen. Mein Vater war beim Theater und meine Mutter Bibliothekarin, es musste ja so enden. Ja, wenn einer der Künstler ist und die andere sitzt immer in der Bibliothek und liest Bücher. Und ich hatte Fahrradprüfung in der Schule. In Hamburg hier Tränkner Weg und ich war fürchterlich aufgeregt. Also ich habe bis heute ja schreckliche Prüfungsangst. Und mein Vater kam noch abends vorbei, der ja nicht mehr bei uns lebte und ich sagte, ja bitte Papi, ich sagte nicht Papa, sondern Papi, bitte lass uns die Strecke nochmal abfahren. Ne? Also damit ich dann morgen nicht durchfalle in der
sicher bist.
Prüfung. Und mein Vater sagte so typisch Theatermann, ach komm Junge, du schaffst das, ich weiß es, ich verlasse mich auf dich. Und schwupp war ja schon wieder weg, so die Geschichte meiner Jugend. Und ich war am nächsten Tag so aufgeregt. Wir haben ja wirklich auch so eine theoretische Prüfung. Wie kann man Kindern überhaupt sowas antun? Also wir hatten eine theoretische Prüfung.
Was für
ein Stress. Wir hatten dann begrenzt, die hatten nur 30 Blätter, glaube ich, für die ganze Klasse da. Und als ich die Lehrerin mir das Blatt hinlegte, habe ich auf das Blatt gekotzt. Und so aufgeregt war ich. Ja. Und habe natürlich dann, da musste, es war sehr aufregend, alles musste dann, das Blatt musste nochmal neu organisiert werden. Aber das war meine Fahrradprüfung. Wenn du jetzt eine kurze Geschichte erwartet hast, John, da kann man auch schon wieder einen Film draus machen. Ja?
Die Fahrradprüfung. Fahrradprüfung, Teil 1, ja, würde ich auch sagen.
Nicht die Reifeprüfung, sondern
die Fahrradprüfung. Hast du denn die Prüfung bestanden?
Ich habe sie bestanden, ja, klar.
Guck mal, da sieht das Kotzen doch gelohnt.
Ja, unbedingt. Ja. Aber ich frage mich, woher du das weißt. Habe ich dir das mal erzählt?
Nein. Du, ich habe meine Ohren überall, das weißt du ja. Genau.
Also, das ist Investigativjournalismus, den wir hier betreiben.
Total, ja, macht mir ein bisschen Angst auch.
Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir Christian Aust im Podcast haben. Er hier und Imsen. Hört doch unbedingt mal rein in die Astor Interview Lounge, der Star Talk, Christian, mit deiner Frau Bettina gemeinsam. Ihr erscheint wöchentlich.
Das wäre schön. Nein, einmal im Monat.
Das ist sehr schade.
Ja, finde ich auch.
Ich werde mich dafür persönlich einsetzen. Eine Lichterkette um die Alster, das deutlich öfter erscheint, weil es macht richtig Spaß, das zu hören. Bist du noch mit dem Lübeck-Podcast unterwegs?
Ja, das bin ich auch. Wir machen jeden Monat auch einen Lübeck-Podcast, einen Kultur-Podcast im weitesten Sinne, der aber auch, in dem es auch immer wieder, wie es im Titel heißt, so ein bisschen Firlefanz ist auch drin. Es kann auch mal um Eisbaden gehen oder um selbstgekochte Marmeladen von sehr sympathischen älteren Damen aus Lübeck. Wir gehen ins Theater, das machen wir jeden Monat und das heißt Lübeck Zwischentöne. Könnt ihr ja auch gerne mal rein.
Firlefanz übrigens so ein schönes Wort wie Schabernack. Ne?
Ja, das ist Jugendsprache, glaube ich.
Spielt so in die Szene rein. Ne?
Ja, genau.
Ja, wir danken dir ganz herzlich, dass du uns besucht hast hier bei Er hier und Imsen.
Ja, danke, dass ich heute hier sein
durfte. Extrem bereichert hast, also so viel schöne Geschichten und trotzdem ist der Mensch Christian Aust, glaube ich, nicht zu kurz gekommen, der dahinter steht. Oder gibt es noch etwas, was wir dringend wissen sollten? Hat Christian Aust noch eine Leiche im Keller oder eine besondere Botschaft für uns?
Die Fahrradprüfung mäßig, meinst du? Ich bin sehr froh, dass meine Frau, die ja früher, sag ich mal, seriöse Journalistin war, was sie natürlich bis heute ist.
Natürlich.
Die war ja bei NDR Nachrichten gemacht. Hallo? Und nein, dass sie irgendwann in meine unseriöse Sparte mit mir gewechselt ist, dass wir das alles zusammen machen können. Also wir machen jetzt schon seit Jahren das, fahren gemeinsam auf Festivals und machen die Interviews. Und das ist immer sehr wichtig für mich, weil sie ist aber auch mein Korrektiv, weil ich bin ja manchmal zu spontan vielleicht auch. Und dann sagt sie, ja, überleg nochmal, ist das wirklich gut? Und manchmal, meistens hat sie recht, das ist das Schlimme. Ne? Und deswegen, da bin ich sehr froh und ich liebe sie sehr, nicht nur dafür. Und das ist ganz wichtig für mich.
Das kann man nicht schöner sagen jetzt zum Ende von R hier.
Nach seinem Jackpot.
Ja, das ist wirklich ein Jackpot. Und Stefan, ich sag mal, das Happy End liegt jetzt in deinen Händen für die berühmten letzten Worte.
Ja, das wird sie auch wieder diesmal nicht ändern. Wieder ein Tag näher an der Rente.
Er hier und Imsen. Ment mit Mund.